I don't know your language. I will speak Ukrainian, the language of our heroes and warriors.
Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky sprach vor einigen Tagen im schwarzen Kapuzenpulli vor einem riesigen Menschenmeer in der litauischen Hauptstadt Vilnius. Dort fand diese Woche der NATO-Gipfel statt, von dem sich Zelensky einiges erhofft hatte. Zwar bekam er nicht die erhoffte Einladung zum NATO-Beitritt, dennoch musste Zelensky nicht mit leeren Händen abreisen. Erstmals bekam der ukrainische Präsident für sein Land langfristige und umfassende Sicherheitszusagen der NATO und eine abermals milliardenschwere Militärhilfe. Der jüngste NATO-Gipfel sei ein großer Sieg für das ukrainische Volk, so Zelensky.
Slava Ukraine!
Und auch abseits von politischen und militärischen Zusagen ist im Ukraine-Krieg gerade einiges in Bewegung.
Es ist halt ein großes Bild der Zerstörung.
Das sagt unser Kriegsberichterstatter Alfred Hackensberger, der gerade wieder von einer Reportage direkt an der ukrainischen Front zurückkommt.
Es gibt überall noch Minen. Und es liegen auch überall noch tote russische Soldaten irgendwo. Und man merkt halt, es riecht immer sehr streng. Und manchmal kann man die am Straßenrand liegen sehen, manchmal sind die halt weiter in den Gebüschen verstreut.
Das Bild, das unser Korrespondent da von der Front zeichnet, es ist gedrängt in Blut, Tod und Zerstörung. Für uns kaum vorstellbar.
Und die Leute, die dann in Europa, die haben zu viele Hollywood-Filme gesehen, das würde ich einmal sagen, weil Krieg funktioniert eben anders.
Wir sprechen in der heutigen Folge über die Grauen an der Front, warum die ukrainische Gegenoffensive erst langsam in Schwung kommt und warum der Abzug der Wagner-Gruppen für die russische Armee gar kein Nachteil sein muss.
Presse Play. Was wichtig wird.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Presse-Podcast. Heute ist Freitag, der 14. Juli. Mein Name ist David Freudenthaler und ich bin jetzt mit Alfred Hackensberger verbunden, der für uns aus der Ukraine berichtet. Hallo, Herr Hackensberger.
Ja, hallo.
Herr Hackensberger, wo erreiche ich Sie denn gerade?
Wir sind gerade ein paar Kilometer hinter der ukrainischen Grenze.
Sie waren ja jetzt einige Tage unterwegs, direkt auf einer Recherchereise, direkt an der ukrainischen Front. Können Sie vielleicht einmal kurz Ihre Eindrücke schildern? Wie war denn das?
Naja, es ist halt ein großes Bild der Zerstörung. Man merkt halt, dass die ukrainischen Truppen von Dorf zu Dorf vorgerückt sind. Und die sind natürlich alle total zerstört. Die sind ja jetzt mehr oder weniger schon zum zweiten Mal eingenommen worden. Zuerst von den Russen und jetzt nochmal von den Ukrainern. Das ist wirklich ein Trauerspiel. Da steht wirklich kein Stein mehr, steht auf dem anderen. Und es wird halt immer noch gekämpft. Es sind einige, weiß ich nicht genau, wie viele Kilometer das insgesamt sind. Vielleicht 15 Kilometer oder 20 Kilometer, die Ukrainer da wettgemacht haben. Und ja, es wird halt immer noch ziemlich geschossen. Es ist keine befreiten Gebiete, wo die Leute wieder zurückkommen könnten. Abgesehen von der Zerstörung wird halt immer noch dort gekämpft und es ist auch noch gar nicht gesäubert. Es gibt überall noch Minen und es liegen auch überall noch tote russische Soldaten irgendwo. Man merkt halt, es riecht immer sehr streng und manchmal kann man die am Straßenrand liegen sehen. Manchmal sind die halt weiter in den Gebüschen verstreut. Und und die Angriffe gehen weiter von den Ukrainern, nicht mehr so stark wie vorher. Es geht mehr oder weniger darum, die Linien zu halten und die Russen entsprechend zu beschäftigen, dass sie eben, und die Ukrainer versuchen eben Truppen zu binden von den Russen.
wenn man da wirklich Leichen auch am Straßenrand sieht und auch diesen beißenden Geruch, wie Sie es nennen. Wie geht es Ihnen persönlich da eigentlich jetzt so nah auch an der Front, was ja auch natürlich irgendwie gefährlich sein kann, oder?
Ja, es ist immer wieder gefährlich, klar, weil man weiß ja nie, wann irgendwie Artilleriefeuer oder Mörser reinkommt. Aber gut, wir sind es gewöhnt, mein Kameramann und ich. Und wir machen das schon so viele Jahre, dass man sich da an alles eigentlich gewöhnt hat. Also ja, mehr kann ich eigentlich gar nicht dazu sagen.
Können Sie sagen, wo Sie genau da jetzt unterwegs waren, also in welchen Frontabschnitten?
Ja, wir waren da in Novosilka, das gehört noch zur Zaporizhia-Frontlinie, ist an der Grenze vom Oblast, vom Donetsk-Oblast und von Zaporizhia, gehört aber zu dieser, wird zur Frontlinie von Zaporizhia gezählt. Und dieses Gebiet ist eben das größte Gebiet, das die Ukrainer bei ihrer gesamten Offensive, die ja seit Juni läuft, eingenommen haben.
Sie sprechen gerade die ukrainische Offensive an. Jetzt berichten wir seit Monaten, kann man fast sagen, von dieser ukrainischen Gegenoffensive. Die Frühjahrsoffensive wurde es lange genannt. Jetzt ist es die Sommeroffensive. Und man hat irgendwie so das Gefühl, zumindest wir hier, die wir im Westen sitzen, dass da nicht wirklich was weitergeht oder dass zumindest sich viele offenbar mehr versprochen haben, dass da schneller wieder Geländegewinne erzielt werden können von den ukrainischen Einheiten. Wie nehmen denn Sie das wahr? Ist die ukrainische Gegenoffensive derart im Stocken, wie das wir jetzt zumindest wahrnehmen, oder gibt es da schon wirklich auch Fortschritte?
Nee, was heißt im Stocken? Die hat doch noch gar nicht richtig angefangen, die Offensive. Das ist eben der große Denkfehler, der da in Europa stattfindet. Und ja, sogar ein Oberst des österreichischen Bundesheers, der hat ja schon davon gesprochen, dass die erste Phase der Offensive gescheitert ist. Aber die hat ja noch gar nicht angefangen. Oder die ist ja erst am Laufen. Wenn die Ukrainer in Bataillonsstärke angreifen, zuerst haben sie in Kompaniestärke angegriffen, jetzt greifen sie in Bataillonsstärke an und jetzt in Brigadenstärken. Wobei keine einzige Brigade an einer einzigen Frontlinie ist, sondern dass diese Brigade selbst noch aufgeteilt an zwei oder drei Frontabschnitten. Das ist ja keine Offensive. Ich weiß gar nicht, wie man das überhaupt behaupten kann. Das sind, sagt man, Vorgeplänkel. Im Schach würde man sagen, man ist noch bei der Eröffnung. Es ist also eine sogenannte Findungsphase von der ukrainischen Armee, die eben die Russen immer noch austestet mit kleinen Einheiten. Von einer großen Offensive kann ja da gar keine Rede sein. Das ist alles nur taktisches Vorspiel. Und gerade da, wo wir an der Front waren, haben wir das sehr deutlich gesehen. Die Brigade hat nur einen Teil ihrer Brigade ins Feld geschickt hat, die hatte die Aufgabe, bestimmte Dörfer einzunehmen. Das haben sie gemacht und als Reaktion mussten die Russen Reserven heranführen, und sobald diese Reserven herangeführt waren, haben die Ukrainer aufgehört mit ihrem wirklichen Vorstoß, sondern beschäftigen die Russen nur noch und halten das, wie sagt man, das Bedrohungspotenzial aufrecht, dass sie weiter vorstoßen könnten. Also müssen die russische Armee muss also ihre Truppen dort behalten, die sie als Verstärkung geschickt hat. Das ist einfach ein ganz normales taktischer Schachzug. Und so muss man das vorstellen an der ganzen Linie. Und dann zwingt die ukrainische Armee die Russen dahin zu verschieben und dahin zu verschieben. Momentan sollen ja die russische Armee sogar mobile Einheiten haben, die vom Frontabschnitt zu Frontabschnitt geschickt werden, um dann eben mögliche Vorstöße abzuhalten, abzuwehren. Das ist alles nur ein taktisches Vorgeplänkel letztendlich, und von einer Offensive kann gar nicht gesprochen werden. Die dürfte wahrscheinlich, und wenn man bedenkt, dass jetzt erst vor Tagen wurden hinter den Linien in Bryansk und Melitopol gab es sehr viele Explosionen von Nachschubdepots der Russen, von Munitionslagern und so weiter. Das muss ja erst alles gemacht werden. Und die Leute, die dann in Europa, die haben zu viele Hollywood-Filme gesehen, das würde ich einmal sagen, weil Krieg funktioniert eben anders. Und wenn man es vergleicht mit der Offensive in Cherson letztes Jahr, die hat im August, Anfang August begonnen, und im November war sie dann letztendlich beendet und erfolgreich. Also man kann also die Offensive findet nicht heute statt und auch nicht morgen und auch nicht übermorgen der Ukraine.
Der Frontverlauf ist ja viele, viele hundert Kilometer lang. Wo würden Sie denn damit rechnen, dass dann wirklich auch die Ukraine am ehesten große Geländegewinne erzielen kann, wenn sie wirklich dann ernst macht, wenn man das so sagen kann?
Naja, also viele Militärexperten denken halt, dass sie bei Vuhledar durchstoßen, weil das eben die kürzeste Strecke ist nach Mariupol. Und mir hat eben ein ukrainischer Kommandant gesagt, ja, das ist zwar die kürzeste Strecke, aber auch die schwierigste. Die soll also noch schwieriger sein als wie bei der Zaporizhia Front, hat er gesagt. Aber viele denken, dass sie dort durchbrechen würden. Aber man weiß es noch nicht. Ich nehme an, das hängt alles vom Geschehen ab, was jetzt passiert, wie der Nachschub der Russen beeinflusst wird, wohin die Russen ihre Truppen verschieben, wie viele russische Soldaten sterben oder Kompanien ausgelöscht werden können von den Ukrainern. Das hängt von ganz, ganz vielen Faktoren ab, wo man letztendlich durchstößt. Und es wird bis zum Schluss wahrscheinlich ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen den beiden Streitkräften.
Fast 3 Wochen ist es jetzt her, als Jewgeni Prigozhin mit seinen Wagner-Truppen zum Marsch auf Moskau geblasen hat. Den ganzen Wahnsinn, der darauf folgte, den kennen Sie ja. Die Wagner-Einheiten, die zuvor eine ganz wesentliche Rolle im Ukraine-Krieg gespielt haben, wurden seither vollständig abgezogen, zumindest wenn man den Medienberichten glauben darf. Aber inwiefern fehlen der russischen Seite nun die Wagner-Kämpfer?
Ach, ich weiß es nicht. Das kann man jetzt schwer abschätzen. Da kommt es darauf an, welche Einheiten die russische Armeeführung hingeschickt hat. Soweit ich weiß, glaube ich, sind es Marineeinheiten, die sie dorthin geschickt haben. Und die dürften auch nicht so schlecht sein. Man natürlich beeinflusst das was, weil die Wagner-Gruppe halt natürlich auf Biegen und Brechen davor gedrungen ist, aber gleichzeitig natürlich auch einen irrsinnigen Verschleiß an Material hatte und an Munition und an Leuten. Wenn man das natürlich klüger macht, dann ist es vielleicht sogar besser für die russische Armeeführung als irgendwie so eine kleine Stoßtruppe, die mit der Brechstange einfach mit aller Gewalt vorgeht und irrsinnige Ressourcen verschlingt. Also ich glaube jetzt nicht, dass die russische Armee dadurch sehr, sehr, sehr geschwächt ist. Die russische Armeeführung, die hat damit gerechnet und stellt sich darauf ein und hat natürlich entsprechende Einheiten an bestimmte Frontabschnitte geschickt. Aber es kann natürlich schon sein, durch die Rotation, durch die relativ abrupten Rotation, dass die neuen Truppen da nicht eingestellt waren und deshalb gab es eben in Bachmut jetzt drängt die ukrainische Armee an den Flanken vor und droht sogar die Stadt eben zu umzingeln und die russischen Truppen, die sich darin befinden. Und durch die Rotation scheint die ukrainische Armee, zumindest in Bachmut, ein Momentum erreicht zu haben, das sie momentan ausnutzt mit kleineren Rückschlägen, aber im Großen und Ganzen erzielen sie dort Geländegewinne.
Und wenn die ukrainischen Truppen Bachmut wieder rückerobern, muss man auch sagen, ist natürlich ein wichtiger Prestigeerfolg der Russen, einer der wenigen auch im vergangenen Jahr, wieder weg. Also das war ja wirklich die Einnahme von Bachmut aus russischer Sicht. Jetzt ist es ja so, oder jetzt heißt es zumindest, dass viele oder ein großer Teil der Wagner-Kämpfer in Belarus, nördlich der Ukraine, stationiert sein sollen. Wie realistisch ist es denn jetzt Ihrer Einschätzung nach, dass die von Norden aus in die Ukraine einmarschieren könnten? Entsteht da vielleicht ein neues Gefahrenpotenzial eben an der nördlichen Grenze für die Ukraine?
Ja, ich meine, zum einen, glaube ich, sind ja soweit die Nachrichtenlage, das besagt, sind die Wagner-Söldner und die ganze Wagner-Gruppe noch gar nicht in Belarus angekommen. Und angeblich sind die ganzen Anlagen und Kasernen noch gar nicht inspiziert worden. Man weiß noch gar nicht, ob das überhaupt stattfindet. Aber wenn die Wagner-Söldner jetzt dorthin gehen sollen, dann sind es, soweit ich informiert bin, ja nicht alle 25.000 oder 30.000, sondern wesentlich weniger. Und damit kann man natürlich die Ukraine vom Norden her nicht angreifen. Da bräuchte man noch schon noch andere Truppenzahlen. Ne? Also ich glaube, manche Militärs sprechen von 100.000 oder 150.000 Mann, mit denen man dann von Norden angreifen könnte, damit das irgendwie nachhaltig ist für die russische Armee. Also eine direkte Bedrohung denke ich mir nicht. Vielleicht ein paar Sabotageakte oder irgendwie so etwas, aber ein Großangriff alleine durch die Wagner-Söldner, glaube ich, ist nicht möglich.
In russischen Generalstäben gibt es ja momentan oder wird spekuliert, dass es ein größeres Köpferollen geben könnte in nächster Zeit. Da wurden schon auch die ersten Posten ausgetauscht. Generell ist die Lage, die politische Lage in Moskau natürlich extrem, ja, sagen wir, fragil seit dem Marsch auf Moskau von Prigozhins Truppen vor 3 Wochen. Inwiefern schwächt das die Russen auch jetzt im Krieg in der Ukraine?
Naja, also das, generell kann man es jetzt nicht absehen, was da alles passiert in Moskau und im Kreml. Aber soweit ich weiß, es hieß ja, dass Prigozhin sogar bei Putin gewesen sei, mit irgendwie 38 seiner Kommandanten eingeladen. Dann sieht man also schon, das Verhältnis kann nicht so schlecht sein, wie manche munkeln oder so. Und ich könnte mir vorstellen, dass das natürlich umstrukturiert wird, weil wenn Prigozhin tatsächlich die Informationen an Putin weitergegeben haben, wie es um die russische Armee tatsächlich steht, wer dafür verantwortlich ist und die ganze Korruption und so weiter, die es ja tatsächlich gibt und existiert und die ja einen sehr, sehr großen Einfluss auf die Kampfhandlungen in der Ukraine ja hat, ja, wenn das Material nicht funktioniert, wenn Einheiten gar nicht existieren, die eigentlich auf dem Papier existieren sollten, wenn die Chips nicht funktionieren und so weiter, das hat ja alles einen großen Einfluss. Dann könnte man sich vorstellen, dass dann eben die Streitkräfte umstrukturiert werden, genau nach diesen Gesichtspunkten. Und dann würde das letztendlich, wenn es keine großen Streitigkeiten gibt oder einen großen Kampf im Innern, sondern wenn es tatsächlich über die Bühne läuft, dann ist das eher eine Stärkung für die russische Armee, mittelfristig, nicht kurzfristig, das ist klar, aber mittelfristig, weil dann umgestellt wird, weil dann vielleicht Korruption abgestellt wird bei bestimmten Dingen und so weiter und so fort. Also das könnte noch ein Effekt sein, aber man weiß natürlich nicht, wie diese Kämpfe im Innern dann tatsächlich ausgehen.
Und dabei muss man natürlich extrem vorsichtig sein bei all dem, was da aus dem Kreml momentan kommuniziert wird. Herr Hakensberger, abschließend, jetzt gab es in den vergangenen Tagen wieder Berichte, dass die Stimmung bzw. die Moral der russischen Kämpfer extrem schlecht sein soll. Wie kann sich denn das jetzt auf den weiteren Kriegsverlauf auswirken und wie nehmen Sie da die Stimmung auch in der Ukraine wahr? Gibt es denn noch immer diesen starken Zusammenhalt, diese starke Überzeugung, dass man den Krieg tatsächlich gewinnen wird können?
Ja, in der Ukraine hat man schon den Eindruck, dass die Stimmung immer noch so stark ist und ein Zusammenhalt da ist und so weiter. Aber man merkt natürlich auch, dass die Zeit jetzt, ne, nach 16 Monaten oder sowas, natürlich auch an den Nerven nagt und sollte jetzt die Offensive tatsächlich keinen Erfolg bringen, dann denke ich mir, ist eine kleine Depression schon einmal angesagt und dann, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es dann alles total in den Keller runtergeht. Aber klar, die Zeit nagt an den Nerven der Soldaten, das ist logisch. Und auf russischer Seite, klar, da ist es dann, da kommt es dann auch von Einheit zu Einheit an, ob das jetzt, wenn das jetzt Berufssoldaten sind, die schon Jahre in der Armee sind, die sind genauso motiviert wie vorher auch. Nur natürlich die ganzen Mobilisierten, die unter Umständen zwangsmobilisiert sind, schlecht ausgerüstet und so weiter, da ist dann die Moral natürlich gering und man sieht, man kann es ja oft beobachten, dass dann im ersten Augenblick, wenn dann die Ukrainer angreifen, dann ergeben sie sich oder laufen über, und weil sie eben keine Kampfmoral haben. Also das ist natürlich schon ein wichtiger Pluspunkt auf Seiten der Ukrainer bei einer möglichen Offensive. Und ich nehme an, also die Kalkulation bei den Ukrainern ist natürlich auch, dass ab einem gewissen Punkt, also wenn die ersten Verteidigungslinien der Russen tatsächlich geknackt sind, dass dann möglicherweise viele russische Soldaten überlaufen. Das ist ja auch teilweise schon passiert. Auch an einigen Frontabschnitten.
Das war Alfred Hakensberger aus der Ukraine. Lieber Herr Hakensberger, vielen Dank für Ihre Einschätzungen.
Gerne.
Das war's für heute. Aufgenommen haben wir diese Folge am Donnerstag, dem 13. Juli. Die jüngsten Recherchen und Reportagen vom eben gehörten Alfred Hackensberger verlinke ich Ihnen gleich noch in den Shownotes. Genauso wie die Podcast-Folge meiner Kollegen Eva Winreuter und Wieland Schneider, die sich Anfang dieser Woche darüber unterhalten haben, was die US-Streubombenlieferung an die Ukraine so gefährlich machen kann. Und wir freuen uns hier immer über Feedback, Kritik und sonstige Hinweise zu dieser, aber gerne auch zu älteren Folgen. Also schreiben Sie uns doch gerne auf podcast@diepresse.com. Danke fürs Zuhören, sagt David Freudenthaler. Ciao und ein feines Wochenende.